Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen, Offenbarung Kapitel 2, Offenbarung Kapitel 2. Und die Verse 8 bis 11 dienen uns heute als Predigttext. Es ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Entschuldigt mich. Ich möchte mit uns gemeinsam den Text zunächst einmal lesen und dann die Dinge, die hier gesagt werden, überdenken. Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe: Dieses sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode. Soweit der Text. In der Heiligen Schrift, in der Bibel, wird die Stadt Smyrna nur in der Offenbarung erwähnt. Die Geschichte weiß allerdings einiges über diese Stadt zu berichten. Und in dem Namen Smyrna erkennen wir das Wort Myrrhe. Ja? Und das ist genau das gewesen, was diese Stadt so berühmt gemacht hat: Myrrhe. Ja? Myrrhe war es gewesen damals, daraus man Parfüm machte, sehr teuren Parfüm, Weihrauch und auch Medizin. Das war der, man kann sagen, der Exportschlager dieser Stadt und was die Stadt Smyrna so wohlhabend machte, reich machte. Man nannte Smyrna nicht umsonst auch die Perle Asiens oder die Krone Asiens. Die Stadt war nicht nur reich, wohlhabend, sondern auch sehr, sehr schön gewesen. Und zudem war das auch eine Stadt des Kaiserkultes, wo das Zentrum des Kaiserkultes stattgefunden hat. Und das bedeutete ganz praktisch, dass mindestens einmal im Jahr jeder Bürger dieser Stadt in den Tempel gehen musste, der zu Ehren des Kaisers errichtet worden ist. Und in diesem Tempel mussten sie dann ein Weihrauchstäbchen für den Kaiser anzünden und dann vor den Priestern mit ihrem Mund bekennen, dass der römische Kaiser Gott ist. Und wenn sie das getan haben, bekamen sie eine Urkunde oder ein Zertifikat, das bestätigte, dass sie dann und dann dieses Opfer dargebracht haben und eben das Bekenntnis an den Kaiser abgelegt haben. Und diese Urkunde erlaubte ihnen dann, alle Vorrechte der Stadt Smyrna zu genießen. Ja, das heißt, den Schutz der Stadt zu genießen, aber auch das Vorrecht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, das heißt, Geschäfte zu machen in dieser reichen Stadt. Und jetzt wissen wir auch, warum die Gemeinde in Smyrna verfolgt wurde. Die Christen weigerten sich, dieses gotteslästerliche Bekenntnis, dass der römische Kaiser Gott ist, auszusprechen. Jesus ist Gott und nicht der römische Kaiser. So, die Gemeinde machte darin keine Kompromisse. Es war eine kompromisslose Gemeinde. Und deshalb war es auch eine verfolgte Gemeinde, weil sie sich weigerten, den Kaiser anzubeten. Und deshalb wurde den Christen auch die Möglichkeit genommen, in dieser reichen Stadt wirtschaftlich irgendetwas zu erreichen. Und nicht nur das, Dieser Gemeinde stand auch den Worten des Herrn Jesu nach eine intensive Verfolgung bevor. Und wir wissen auch aus der Geschichte, dass ungefähr um die 96 nach Christus die Verfolgung, besonders der Gemeinde in Smyrna, aber nicht nur der Gemeinde in Smyrna, sondern all der Gemeinden im Römischen Reich anfing. Und wir wissen auch aus der Kirchengeschichte, dass mindestens 4 Leiter der Gemeinde aus Smyrna oder in Smyrna den Märtyrertod erlitten haben in dieser Zeit. Und hören wir einmal auf die Selbstvorstellung Jesu, die mitten in diese stressvolle Situation der Gemeinde ausgesprochen wird. Jesus sagt, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Und das hört sich interessant an. Ja, wir sehen die Verbindung zum ersten Kapitel. Das ist es, wie Jesus unter anderem auch beschrieben wird. Das ist schon interessant, aber nicht nur das. Ich lese uns zu einem besseren Verständnis aus dem Buche des Propheten Jesaja, Kapitel 44, Vers 6. Hört mal genau hin. Folgendes wird gesagt: So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Und insgesamt 3-mal lesen wir in Jesaja diese Selbstvorstellungsformel, ja, Gottes. So warum stellt sich Jesus der Gemeinde in Smyrna mit diesem bemerkenswerten Satz aus dem Alten Testament vor? Vielleicht deshalb, weil die Gemeinde aus Judenchristen bestand und diese mit dieser Selbstvorstellung, Selbstbeschreibung Gottes aus dem Alten Testament vertraut war. Warum lesen wir zum Beispiel in Vers 9 von den Juden, die von sich behaupten, Juden zu sein, also rechtmäßige Nachkommen Abrahams, von denen aber Jesus sagt, dass sie die Synagoge Satans sind? Vielleicht um die Judenchristen in Smyrna zu ermutigen und ihnen deutlich zu machen, dass sie eigentlich die rechtmäßigen Nachkommen Abrahams sind und die wahren Kinder Gottes gehören zu Jesus Christus, der Erste und der Letzte ist, der da tot war und lebendig geworden ist. So Jesus benutzt also oder gebraucht diese Selbstvorstellungsformel des Alten Testaments und bringt sie in Verbindung mit seiner Kreuzigung und auch seiner Auferstehung. Und das mussten die Gläubigen in Smyrna hören, um ermutigt zu werden. Jesus ist Gott und nicht der Kaiser in Rom. Und nun gibt der auferstandene Herr seine persönliche Beurteilung über die Gemeinde dieser Stadt, wenn er sagt, dass sie in dieser Drangsal reich sind. Vorher, wenn Jesus davon spricht, dass sie arm sind, ja, das Wort, das hier im 9. Vers gebraucht wird für Armut, beschreibt eine solche Not, die einen zum Betteln treibt. Und Jesus sagt, du bist reich. Interessant. So die Gläubigen in Smyrna, lebend in einer Stadt des Wohlstandes, waren materiell gesehen sehr arm dran. Sie mussten, um zu überleben, möglicherweise betteln. Jesus aber sagt was? Er sagt, ihr seid reich. So, der wahre Wohlstand, der wahre Reichtum, der bis in die Ewigkeit beständig bleibt, ist nicht der materielle. Was ist es denn? Ihr Lieben, es ist die Glaubenstreue der Gemeinde. Es ist die Glaubenstreue, die aus der Liebe zu dem Herrn Jesus Christus erwächst. Es ist eine solche Glaubenstreue, die auch dann noch wirksam ist, wenn man Trübsal und wenn man Verfolgung erlebt. Es ist eine Glaubenstreue, die an Jesus noch festhält, auch angesichts der Verfolgung und der Drangsal. So, die Gläubigen in Smyrna waren bereit, um Jesu willen auf die materielle Behaglichkeit und ihre Gesundheit, ihre Sicherheit zu verzichten. Und das alles waren sie bereit zu ertragen, nicht weil sie es mussten, nicht weil sie dazu sich irgendwie verpflichtet fühlten, sondern weil sie Jesus über alles stellten, weil ihre erste Liebe zu dem Herrn Jesus Christus in ihnen brannte. Etliche Jahre, nachdem dieser Brief an die Gemeinde in Smyrna geschrieben worden ist und die Gemeinde auch erreichte, wurde einer der Vorsteher der Gemeinde in Smyrna mit dem Namen Polycarp verurteilt zum Scheiterhaufen aufgrund seines Glaubens. Und Polycarp war übrigens ein Jünger des Apostel Johannes gewesen. So, der Apostel Johannes war sein Mentor, sein Lehrer gewesen. Und als dieser schon sehr hoch betagte Mann auf dem Scheiterhaufen stand, wurde er gefragt, ob er nicht bereit ist, nun angesichts all dessen, was ihm antun wollten, ihn verbrennen wollten, Jesus zu verleugnen. Und die Tradition berichtet uns, dass dieser schon sehr greise Mann Folgendes geantwortet haben soll. Er sagte, 86 Jahre habe ich Jesus gedient und er hat mich nie enttäuscht. Wie kann ich meinen König verleugnen, der mich erlöst hat? Und dann sagt er, ich bin ein Christ. Und daraufhin hat man ihn verbrannt. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Ihr Lieben, wie treu, wie beständig sind wir in unserem Glaubensleben, in unserer Liebe zu Jesus. Wie treu sind wir? Jesus weist darauf hin, dass die schwere Verfolgung der Gemeinde 10 Tage andauern wird. Nun, man kann heute nicht genau sagen, ob das wirklich 10 Tage waren, die besonders schwer waren für die Gemeinde in Smyrna in der Zeit der Verfolgung, oder ob diese 10 Tage prophetisch zu beurteilen sind. Und wir haben auch etliche Stellen aus dem Alten Testament, wo uns die Tage als Jahre erklärt werden, ob manche Bibellehrer gehen so weit und sagen, dass die Gemeinden in dem Römischen Reich in den 213 Jahren Verfolgung 10 Jahre wirklich intensive Verfolgung erlebt haben. Ganz, ganz schlimm. Ich kann nichts dazu sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass, wie gesagt, die Verfolgung der Gemeinde ungefähr um 100 nach Christus angefangen hat und bis 313 nach Christus stattfand und erst mit dem Kaiser Konstantin dem Großen aufhörte, 313, und den Beschluss, nach einem Beschluss in Mailand, wo dann das Christentum zur Staatsreligion ausgerufen worden ist. Aber im 11. Vers wendet sich Christus nun an die Gläubigen, einzelnen Gläubigen in der Gemeinde, und wenn er sagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tode. Ich möchte ganz kurz den anderen Tod angehen, erklären und dann auf die Verheißung, die hier gegeben wird, eingehen. Wenn wir unsere Bibelkonkordanz aufschlagen oder Bibellexikon aufschlagen und nachsehen, was der andere oder auch der zweite Tod ist oder was damit gemeint ist, werden wir herausfinden, dass genau derselbe Begriff in Offenbarung 20 gebraucht wird und auch Offenbarung 21. So, das bedeutet, wir brauchen uns nicht etwas vorzustellen, was es bedeutet, oder zu denken. So, die Heilige Schrift sagt uns, was der zweite Tod ist oder der andere Tod ist. Und ich lese uns aus Kapitel 20, Vers 8. Hören wir genau hin. Der Verzagten aber und Ungläubigen und Gräulichen und Totschläger und Hurer und Zauberer und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Und dann wird gesagt, das ist der zweite Tod. So, wir brauchen nichts zu denken, wir wissen genau, die Bibel erklärt uns, sagt uns, was der zweite Tod ist. So, wir haben eine ganz detaillierte Erklärung dieses Begriffes, der andere Tod. Es ist das Teilhaben an dem Pool, oder in manchen Übersetzungen steht auch Feuersee. Übrigens ein ganz anderes Wort als die Hölle. Es ist faszinierend, aber ich habe keine Zeit, darauf einzugehen jetzt. Aber lass mich ganz kurz sagen, dass die Bibel uns eigentlich ganz deutlich sagt, dass dieser Ort, der Feuersee oder der Pool, vorbehalten ist für Satan und seine Engel. Aber sie sagt uns auch, dass diejenigen, die das Evangelium der Gnade Gottes in Jesus ablehnen, diesen Ort mit Satan und seinen Dämonen teilen werden. Also das ist mit dem zweiten Tod gemeint. Es ist nicht sehr angenehm, darüber zu hören, aber das ist genau, was die Heilige Schrift sagt. Und wir verstehen, der Hinweis ist, nicht nur der Herr Jesus spricht davon, auch die Offenbarung spricht davon und viele andere Stellen sprechen auch davon. Es ist einfach keine angenehme Perspektive, die ein ungläubiger Mensch hat. Er hat überhaupt keine, er hat eine Perspektive, aber die ist nicht sehr schön. Wir müssen die Menschen davor warnen. Jemand sagte sehr treffend, wenn wir zweimal geboren sind, ja, die normale Geburt und die Wiedergeburt, sterben wir einmal. Das ist der physische Tod. Sind wir aber nur einmal geboren, dann sterben wir zweimal. Wir sterben physisch und auch geistlich. Der zweite Tod wird ein ewiges Sterben sein, dem Worte Gottes nach. So, Jesus weist die Christen in Smyrna darauf hin, dass der erste, der leibliche Tod, nicht der schlimmere ist. Ja? Der zweite, der geistliche Tod, die absolute und unwiederherstellbare Trennung von Gott, davor sollen sich die Menschen wirklich fürchten. Das ist schlimm. Wir sehen weiter, dass kein Richtspruch an die Gemeinde in Smyrna ergeht, nur die Mahnung, getreu zu bleiben und zu überwinden. Und als Lohn dafür stehen hier zwei herrliche Verheißungen. Ich will ganz kurz darauf eingehen. Wir lesen, Jesus sagt, ich will dir die Krone des Lebens geben. Ich wurde noch nie gekrönt, außer bei einem Zahnarzt. Das war nicht sehr angenehm, aber dieses Krönen ist etwas Schönes. Und dann sagt Jesus, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tode. Wow, Bewahrung vor dem ewigen Sterben, von der ewigen Trennung von Gott. Das ist gewaltig. So zwei Verheißungen. Und diese beiden Verheißungen beziehen sich auf das Jenseits. Die erste Verheißung, die Krone des Lebens, spricht von dem Lohn des Nachfolgers. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, wir haben mal darüber nachgedacht, es gibt insgesamt 5 Kronen, die wir schon sammeln können als Christen. Ja, und das ist eine der 5 Kronen, die einem Christen gegeben wird, der ein Überwinder ist. Sehr interessant. Viele Fragen entstehen, aber wie gesagt, wir haben keine Zeit, das anzugehen. Die zweite Verheißung spricht eben von der ewigen Bewahrung. Ja, des Überwinders. Nun, manche fragen sich, wie werde ich zu einem Überwinder als Christ? Und da gibt es verschiedene Vorstellungen bei den verschiedenen Menschen. Manche sagen sich, naja, wenn ich mich in Jordan taufen lasse, wenn ich so und so viel Geld gebe, wenn ich so und so lange bete und so weiter und so weiter. Ihr Lieben, auch darauf gibt uns die Heilige Schrift eigentlich eine Antwort. Wir lesen in Römer 8, Vers 37 folgendes. Aber in diesem allen, und wir wissen Römer 8, da werden Verfolgung und da werden Hungersnot und alles Mögliche wird da aufgelistet, was wir erleben könnten, was ein Christ erleben kann. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Und jetzt hört genau hin. Durch den, der uns geliebt hat. So, es sind nicht wir, weil wir etwas tun, dass wir zu Überwindern werden. Jesus macht uns zu Überwindern. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir müssen uns an Jesus festklammern. Das ist es. Hier ist noch eine interessante Information für uns im Zusammenhang dieser Stadt Smyrna. Ephesus, das ist das Sendschreiben, was wir letzten Sonntag uns angeschaut haben. Ephesus existiert nicht mehr als Stadt. Ja? Und das bedeutet auch, dass die Gemeinde weg ist. Und das war auch der Hinweis, den Jesus gegeben hat, als er die Epheser gewarnt hat, an der ersten Liebe zu bleiben. Er sagt, wenn ihr nicht zu der ersten Liebe zurückkommt, werde ich den Leuchter wegnehmen. Und das ist genau geschehen. Ephesus und die Gemeinde in Ephesus gibt es nicht. Smyrna, interessanterweise, auch wenn 1922 von den Türken eingenommen, existiert heute noch als Stadt. Es ist die drittgrößte Stadt der Türkei und heißt, ich denke, ich sage es richtig, Izmir oder Izmir. Izmir hört sich gut an. So, auch heute gibt es noch diese Stadt und nicht nur das, es gibt Kirchen in dieser Stadt. Das heißt, es gibt ein christliches Zeugnis. Und sogar eine kleine Baptistengemeinde gibt es in dieser Stadt. Und 2014, habe ich gelesen, war dort eine Baptistenkonferenz gewesen. Stellt euch mal vor, in der Türkei, 2014. Nun, ihr Lieben, wir wollen heute das Abendmahl gemeinsam feiern. Und das Abendmahl ist ja auch ein Bekenntnis der wiedergeborenen Menschen vor der sichtbaren, aber auch der unsichtbaren Welt. So, in der Teilnahme des Mahles bezeugen wir als Christen, dass für uns kein anderer als Jesus Christus König ist. Er ist der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig, ist lebendig geworden. Indem wir den Wein trinken und das Brot essen, bezeugen wir, dass wir eben das glauben. Dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus Gott ist, dass Jesus uns vor dem Vater vertritt, dass Jesus wiederkommt. Und wenn wir teilnehmen am Abendmahl, dann bezeugen wir unsere Identifikation, unsere Verbundenheit mit diesem Herrn. Ist der Herr Jesus dein König? Oder ist irgendetwas uns wichtiger als Jesus? Weißt du um die Vergebung deiner Sünden? Lebst du in einer lebendigen, in einer liebenden Gemeinschaft mit diesem auferstandenen Herrn Jesus Christus und deinen Geschwistern? Ist da keine Gewohnheitssünde, die dich von der Gemeinschaft mit Jesus trennt oder die diese Gemeinschaft mit Jesus stört? Wenn das so ist, dann bist du eingeladen, das Abendmahl zu feiern. Amen.